Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Event für Recruiting und Employer Branding im Dachraum. Immer live im Juni in München oder im Herbst als Online-Konferenz. Mehr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge sprechen wir zu Hacks, um erfolgreich eine Idee umzusetzen und dann ein HR-Tech-Startup zu gründen. Und wer würde da besser als mein Gast passen als Benjamin Fisser? Ben ist Multiunternehmer und hat wirklich schon mit 15, 16 sein erstes Unternehmen gegründet und Computer aus der Garage seiner Eltern herausverkauft, hatte seine eigene Elektronikmarke und ist dann irgendwann zur Personalberatung S3 gekommen und hat dort die Luft des HR geschnuppert und ja, später dann Search Talent gegründet neben anderen Stationen. Aber das ist so eines der Dinge, die mir entgegenspringen als echte Success Story. Und ja, sein letztes oder sein größtes Venture, sage ich mal, was er gestartet hat, ist Alligator, eine HR-Beteiligungsgesellschaft für Innovationen im HR-Tech. Ja, herzlich willkommen, Ben Fisser.
Vielen Dank, lieber Alexander. Freut mich sehr, da zu sein.
Ja, also ich bin ja auch sozusagen Unternehmer von klein auf und kann daher, ja, wenn ich so in den Lebenslauf gucke, denke ich mir, wow, ganz schön viel geleistet. Ja, wir haben im Vorgespräch über Workation ein bisschen gesprochen. Da hast du gesagt, ach, ich bin eigentlich immer Unternehmer gewesen und mache eigentlich viel zu wenig Workations, weil wenn ich deinen Social Media Stream mir angucke, oder dann sind das immer schöne Bilder irgendwo vom Arbeiten in der Sonne.
Ja, ich mache es tatsächlich viel zu selten, aber gerne. Und Gott sei Dank, und da können wir ja auch der Technologie dankbar sein, kann man heutzutage ja sehr, sehr gut unternehmerisch tätig sein und nicht nur ständig an einem Platz sein, sondern auch das manchmal remote aus der Ferne machen. Leider zu wenig, aber ich komme just tatsächlich gerade von einer Vacation und hoffentlich bin ich auch wieder bald auf einer Ende des Jahres, weil wir mit Alligator tatsächlich auch immer eine große Vacation machen, wo wir unsere Beteiligungen auch einladen. Und das letzte Mal waren, ich glaube, 15, 16 Personen aus, ich glaube, 4 oder 5 von unseren Beteiligungen für 2 Wochen in Spanien. Das war eine richtig tolle Zeit.
Cool. Kommst du eigentlich aus einer Unternehmerfamilie oder wie hast du das Unternehmergehen so aufgesaugt, sage ich mal?
Tatsächlich gar nicht. Also ich komme aus einer sehr, sehr, ich würde sagen, mittelständisch, bodenständig geprägten Familie. Mein Vater ist Fliesenleger, meine Mutter hat sich um mich und meine 2 Geschwister gekümmert. Mein Bruder und meine Schwester sind auch nicht so unternehmerisch tätig, ja, ein bisschen mittlerweile. Also mein Bruder ist Geschäftsführer bei einer Heizungssanitärfirma und meine Schwester ist im Grunde Geschäftsführerin, aber von einem Kindergarten und Schule in Afrika und ist so unternehmerisch unterwegs, wenn man so möchte.
Krass, cool. Ja, kommen wir nochmal im Prinzip zu unserem heutigen Thema zurück, sage ich mal. Was brauchst du denn aus deiner Sicht, um erfolgreich HR-Tech-Startups sozusagen zu gründen? Mhm.
Ja, das war ganz interessant, wo du mich angesprochen hast. Du hast gesagt, hey, lass uns mal sprechen über verschiedene Hacks zum Thema Gründung von HR-Tech-Startups und habe dann mal so am Anfang überlegt, naja, was wären denn so potenziell 7 passende? Und ich glaube, anfangen würde ich immer tatsächlich damit mit dem Markt verstehen und die Zielgruppe. Was meine ich damit? Ich bekomme tatsächlich ja relativ viele Pitch-Decks so auf den Tisch und unterhalte mich dann mit dem Gründer oder mit der Gründerin und stelle immer mal wieder fest, dass sie dann im HR-Tech was gründen wollen, was erstmal super ist, weil sie den Markt auch sehen und das ist ja auch ein stark wachsender Markt, sich aber leider teilweise nicht genug mit der Zielgruppe wirklich auseinandersetzen, also auch nicht verstehen, wie komplex zum Beispiel auch es sein kann, so eine HR-Lösung zu implementieren in einem größeren Unternehmen, wo schon bestimmte Settings vorhanden sind oder bestimmte Strukturen vorhanden sind oder bestimmte Systeme da sind. Also ich glaube, der allererste Tipp wäre tatsächlich, da sich mit dem Markt zu beschäftigen. Ich glaube, das gilt gar nicht nur für HR-Tech-Startups, aber da besonders, und da wirklich auch zu überlegen, löse ich einen Painpoint mit meiner Lösung? Oder ist es so ein Nice-to-have-Sache, die in guten wirtschaftlichen Zeiten auch funktionieren kann, aber gerade in Zeiten momentan, wo natürlich auch viele Firmen Richtung Effizienzsteigerung geht, Produktivitätssteigerung, sollte das eben wirklich ein Painpoint lösen. Das wäre so mein allererster Tipp, Markt, Zielgruppe verstehen.
Mhm. Und jetzt ist man ja meistens wahrscheinlich der Meinung, dass wenn man eine tolle Idee hat, die Lösung für alle Probleme ist. Mhm. Was machst du da, woran machst du das fest? Ob es wirklich ein großer Painpoint ist, der da adressiert wird, oder ist eher nur Auge des Ideengebers so ist?
Mhm. Fragen. Also wie so oft gibt es meistens keine dumme Fragen, sondern dumme Antworten. Und ich würde da jeder empfehlen, sprecht doch mal HR-Verantwortliche an in Position und stellt ihnen doch mal diese Idee vor. Und da gebe ich auch echt den Tipp, schreibt, und das ist dann teilweise schon natürlich auch ein Aufwand, ja, gerade wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt, aber schreibt doch mal auf Business-Netzwerke wie LinkedIn oder Co. mal potenzielle PersonalentscheiderInnen an und sagt denen, hey, hast du mal 5 Minuten Zeit für mich? Ich möchte dir mal was vorstellen. Klammer auf, ich will dir noch gar nichts verkaufen, Klammer zu, sondern möchte einfach mal Infos bekommen. Oder, ich meine, du und ihr führt einer der größten Messen, wo sich ganz viele PersonalerInnen tummeln, ja, da doch einfach mal als Gast vorbeigehen, ja, und da die Möglichkeit doch mal nutzen und proaktiv mal einige ansprechen, proaktiv, und sagen, hey, was hältst du von ABC? Also da wirklich nicht nur, was natürlich dazugehört, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten sich anschauen, ja, weil das sind auch immer so Themen, die ich da mitbekomme. Dann steht auf einer Slide, naja, es gibt x 100.000 Fachkräfte, die fehlen. Das ist richtig und das ist auch wichtig, ich sag mal, diese Theorie zu haben, aber auf der anderen Seite dann aber auch mit Leuten aus der Praxis zu sprechen und sagen, naja, wie löst ihr denn das Problem momentan? Und ist das Problem auch groß genug? Weil was ich leider auch manchmal feststelle, ist, dass es schon auch ein Problem ist, aber dass vielleicht die Firmen auch noch nicht weit genug sind, das Problem selber zu erkennen, um dann eben auch Geld dafür auszugeben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, naja, wir stehen ja gerade vor wirklich einer sehr, sehr großen Herausforderung bezüglich des demografischen Wandels. Das weiß jede, glaube ich, seit Jahrzehnten. Mhm. Gefühlt ist aber, merke ich das jetzt erst mehr und mehr, auch als normaler Nutzer, Nutzerin oder normaler Mensch, der vielleicht nicht aus dem Personalbereich kommt, indem ich merke, mein Lieblingsitaliener hat nur noch 3 Tage die Woche geöffnet. Warum? Keine Kellner oder keine Köche oder Köchin. Das heißt, es schwappt jetzt ja so langsam über in die, ich sag mal, in die breite Gesellschaft, dieses Thema. Und ich vergleiche das immer auch, wenn er vielleicht ein bisschen hinkt, und deswegen seht es mir nach, aber das ist ähnlich wie mit der Drohnen, ja, Klimakatastrophe, die uns bevorsteht. Wenn mein Keller noch nicht mal überschwemmt worden ist, dann ist es immer so, naja, wir wissen das und da kommt was, aber es ist halt nicht so greifbar. Manchmal habe ich das Gefühl eben, das ist im HR-Sektor auch so. Deswegen, nur weil ein Problem da ist, kann es sein, dass es bei den Unternehmen noch nicht groß genug ist. Deswegen sprechen, fragen, schauen und auch fragen, was wärt ihr denn bereit zu zahlen dafür? Weil das ist zum Beispiel auch oftmals ein Thema, dass ich dann feststelle, sie sagen, ja, das ist schon ein Problem und ich würde schon eine Lösung dann nutzen oder eine Software nutzen, um dieses Problem zu bekämpfen. Aber wenn du denen dann sagst, naja, aber das kostet Summe X im Monat, dann ist vielleicht die Bereitschaft doch nicht mehr so groß. Deswegen echt schaut da nach Leuten aus der Branche.
Also den Personalerinnen und Personalern auf die Füße schauen, ob die schon nasse Füße haben.
Mit das, dem Problem, ist, was mir das ist sehr schön, das merke ich mir. Das ist super, ja. Das ist so ein Thema.
Okay, also wichtigste, sagst du, Einstieg, Markt verstehen und wirklich Markt testen, fragen, um eigentlich sich sicher zu sein oder ein besseres Gefühl für den Markt zu haben und ja, um dann da auch wirklich drauf setzen zu können.
Mhm. Und dann im Grunde, wenn ich das dann habe, dann geht's im Grunde zum zweiten Thema. Und das ist, glaube ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber das ist so statistisch einer der größten Gründe, warum Startups manchmal scheitern. Und das ist das richtige GründerInnen-Team. Und da auch A, würde ich immer, und ich spreche als jemand, der häufig alleine gegründet hat und der sich im Nachhinein immer sehr gerne gewünscht hätte, noch Co-Founder oder Co-Founderin zu haben, gründet am besten nicht alleine. Auch da gibt es Statistiken dazu, dass eben diverse Gründerteams erfolgreicher sind als Single-Gründerteams. Und da auch die Empfehlung schaut, dass das komplementär ist. Also ich erlebe manchmal auch in der Praxis, dann hast du 2, 3 tolle GründerInnen, alles super Menschen, und dann fragt man, wer macht denn da was? Und dann bekommst du manchmal 3-mal so ungefähr die gleiche Antwort. Also 3-mal, die sagen, naja, ich kümmere mich ums Produkt und ich kümmere mich auch ums Produkt und ich auch. Und dann frage ich, wer kümmert sich denn um Sales und Marketing oder um die Finanzen oder um alles andere? Und dann schaue ich manchmal so in ganz verwunderte Gesichter. Es ist Gott sei Dank nur die Ausnahme. Aber achtet wirklich darauf, dass ihr dann ein starkes Team habt und dass ihr euch ergänzt. Und vergesst bitte nicht, weil das sehe ich leider doch recht häufig, das Thema Vertrieb, Sales. Also ich habe ganz, ganz oft Teams und Ideen da, die ein tolles Produkt haben, grundsätzlich, die super aufgestellt sind, aber wo man auch merkt, da ist keiner mit wirklicher Vertriebserfahrung. Und dann ist es häufig so, dass wenn diese nicht da ist und man auch keinen Plan hat, wie man das vielleicht kompensiert, wird das später in wirklich große Probleme führen, weil letzten Endes, wenn man eine tolle Lösung hat, muss sie halt auch verkauft werden, am Markt platziert werden. Und wenn man da nicht unbedingt das Knowledge hat, ist es einfach sehr, sehr schwer. Deswegen starkes Gründerinteam und vergesst Sales nicht. Wäre so mein zweiter Hack.
Ja, ich bin so, du bist da statistisch wahrscheinlich bewandter als ich. Also ich habe während meines Studiums auch, hatten wir ein kleines Unternehmen, sage ich mal, oder Aktivität gestartet, auch in einem Dreier-Gründerteam. Und aus dem Gründerteam kam danach, als ich dann mein nächstes Unternehmen gegründet habe, nach dem Studium und nach meinem ersten Job, dann der Tipp, ich würde dir empfehlen, es lieber alleine zu machen.
Okay. Aber vielleicht bist du ja auch ein Typ eher dafür.
Das war nicht so ein Hate-Kommentar. Das war ein sehr wertschätzendes Kommentar dazu, wo einer der beiden anderen Gründer gesagt hat, Mensch, ich glaube, du bist zu weit schon. Ne? Mach das allein, stell dir die Leute ein, die du brauchst. Aber dann hast du die Probleme, die gegebenenfalls dann später entstehen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist in Gründerteams. Und es gibt ja auch grandiose Stories von nicht gescheiterten Produkten, sondern gescheiterten Teams. Ne?
Ja, recht häufig. Deswegen da Augen auf bei der Gründerinnen-Auswahl. Aber Statistik lügt da nicht. Ich suche gerne mal im Nachhinein die Zahlen auf, ein Teil des Mal. Also Single-Founder im Vergleich zu Minimum 2 GründerInnen sind statistisch gesehen nicht so erfolgreich. Aber wir sehen, es gibt auch natürlich Ausnahmen. Aber da, ich glaube, auch die meisten kommen tatsächlich auch mit mehreren, muss ich auch sagen. Also ich glaube, da auch, ich habe mal so im Vorhinein geschaut, so die letzten 50 Pitch-Decks, die ich mir so angesehen habe, das waren sicherlich jetzt 90-95% nicht Single-Founder, sondern tatsächlich Teams. Da war eben eher das Hauptproblem, nicht so komplementäre Fähigkeiten. Das war so eines der Themen. Und das führt dann natürlich auch potenziell zu Reibungen, weil wenn jetzt 2 sich um das Produkt kümmern und sind sich da nicht einig, und da auch aus Erfahrung, Dinge ändern sich immer, gerade im frühen Startup, da wird häufiger mal gepivotet, also da wird häufiger mal die Strategie ein bisschen geändert, das Produkt ein bisschen geändert. Und wenn man da dann zu viele Köche am Brei lässt, dann kann der Brei halt auch mal verdorben werden.
Okay, also jetzt habe ich mir überlegt, ich mache das allein oder auch nicht, und frei nach dem alten Partnerwahl, ja, drum prüfe, wer sich bindet, ja, und eine gemeinsame Gründung ist definitiv eine Bindung. Ja, wie würdest du dann weiter vorgehen? Wie ist dann so, ist das eigentlich, mein gut, du von Haus aus bist natürlich jemand, sozusagen, also mit Alligator, der natürlich ein großes Interesse daran hat, sich an spannenden Gründerteams und Ideen zu beteiligen. Wie sieht's denn da aus, sozusagen so bootstrapped versus ich nehme Beteiligungsgeld an?
Ja, Ich glaube, es kommt immer, also die Antwort, es kommt drauf an. Und jetzt sind wir jetzt ja auch nicht der normale Venture Capital Investor, der dann da Geld investiert und dann, ich sag's mal so plakativ, ne, es gibt da auch unterschiedlichste, aber dann irgendwie alles einmal im Quartal im Shareholder-Meeting sitzt und dann irgendwie einmal im Jahr ein größeres Meeting macht und das war's, sondern wir sind ja sehr, sehr operativ. Wenn wir mal zum ersten Ratschlag hinkommen, also verstehe den Markt, ist es ja so, dass wir jetzt mal sagen, wir verstehen den Markt ganz gut. Ob man Bootstrap das machen möchte oder sich einen Investor reinholt, wie gesagt, es kommt drauf an, brauche ich ein Geld, um vielleicht eine erste Version zu machen, brauche ich das nicht? Habe ich das Wissen intern? Also habe ich vielleicht 2, 3 Leute, die sich schon eben zum Beispiel im HR-Bereich auskennen oder nicht? Bei uns ist es ja eher ein bisschen ja, untypisch, wie wir agieren. Also wir sind ja eher in einer sehr, sehr frühen Phase dabei, weil wir eben dieses HR-Knowledge bringen und dann da reinbringen. Aber es ist immer abhängig. Also ich habe sehr viele meiner Startups immer bootstrapped aufgebaut, ohne Fundkapital und ohne Investor. Wir haben bei uns auch Beteiligungen, die neben uns, also die uns dann genommen haben, aber die jetzt sagen, naja, wir brauchen aber jetzt kein weiteres Wachstum, also wo es eher um so die erste Phase ging. Es kommt darauf an, so als ersten Schritt nach dem Markt verstehen und nach dem Gründungsteam ist ja dann auch immer so das Thema, mal so eine erste Version, also so einen ersten MVP am Markt zu bringen, also ein Minimum Viable Product, was aus meiner Sicht eben auch ein Click-Dummy sein kann. Und dafür brauche ich im Zweifel auch erstmal gar nicht unbedingt sehr viel Geld, um das selber zu machen. Und ich bin durchaus auch ein Fan davon, erstmal die ersten Schritte so zu machen und dann eben zu überlegen, brauche ich einen Investor und wenn ja, was und welchen. Gerade in der Anfangsphase sind es ja eher dann Business Angels, die dann auch häufig dieses Netzwerk mitbringen oder dieses Fach-Know-how mitbringen. Und das ist ja auch die Phase, wo wir zum Beispiel auch reingehen, in einer sehr, sehr frühen. Und dieses schnell auch mal was ausprobieren und schnell ein MVP erstellen, das wäre tatsächlich auch so ein bisschen mein dritter Tipp, weil da auch häufig ich feststelle, dass gerade wenn Leute mit einer Idee kommen, die suchen dann manchmal schon relativ viel Geld von Investoren. Und denen rede ich das teilweise aus, auch wenn sich das blöd anhört, und sagt, macht doch erst nochmal eine erste kleine Version, da helfen wir euch vielleicht dabei, in welcher Art und Weise auch immer, um dann schon mal zu wissen, was ihr überhaupt bauen wollt. Weil wenn wir über Software sprechen und dann über EntwicklerInnen, die daran arbeiten, dann kann sowas auch mal teuer werden. Und wenn ich noch nicht weiß genau, was ich bauen möchte und wie das Produkt nachher aussehen soll, ohne schon mal so ein Zwischenfeedback, so eine Iteration zu machen, kann ich sehr, sehr viel Geld da wirklich, ich nenne es mal ganz salopp, versemmeln in Produkte, die nachher keiner nutzt. Deswegen da auch, jetzt habe ich den Markt verstanden, ich habe ein Team, setzt euch hin, am besten da auch eben mit den Experten, Expertinnen, baut ein kleinen Click-Dummy, wo ihr das schon mal zeigt, was nachher die Software machen soll oder was die Lösung sein soll. Frag da nach Feedback von auch echten potenziellen späten NutzerInnen, also sprecht da dann zum Beispiel auch wiederum mit dem Personalleiter, Personalleiterin oder mit wem auch immer, der später diese Lösung nutzen soll, um zu fragen, hey, was hältst du davon? Um dann super schnell ein Feedback zu bekommen, um dann auch eben zu entscheiden, hey, was brauche ich? Und wie viel Geld brauche ich? Und was will ich vielleicht neben dem Geld noch haben? Weil die einen sagen, ich weiß im Grunde jetzt, wo ich hin will und ich habe auch das Marktwissen, ich brauche jetzt in Anführungsstrichen nur Geld, um es umzusetzen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele, das sehe ich eher so aus der Praxis, die sagen, ja klar, ich brauche Geld, aber ich brauche auch ein bisschen Wissen, ich brauche vielleicht Marktzugang, ich brauche vielleicht mal einen friendly Client, der das mal austestet. Aber ich bin ein riesengroßer Fan davon, super schnell mit so einer Idee, mit einer ersten Version raus, Feedback sammeln, verbessern und dann entscheiden, welchen Weg ich gehe und dann erst größere Investments dazu zu nehmen, wenn ich im Grunde schon, ja, wir nennen es ja immer so den Product Market Fit habe, also wenn ich im Grunde schon weiß, das Produkt wird gekauft, ich habe vielleicht schon erste Kunden, ich weiß auch, was es mich kostet, so einen Kunden zu gewinnen und ich weiß auch, was ich da mit diesem Kunden verdiene und jetzt nehme ich einen Schluck aus der größeren Flasche, weil es jetzt darum geht, eben wirklich das Ding zu skalieren und dann größer zu machen. Aber super schnell Lösung bauen, Fragen, Feedback fragen, verbessern.
Sagen die, das erste, den ersten Prototyp auf die Straße bringen, sozusagen. Da ist natürlich, da steht uns natürlich unser Standort Deutschland so, finde ich, so ein bisschen stehen wir uns mit unserer Mentalität so ein bisschen im Weg. Ja? Wenn ich das immer gesehen habe, wie das in USA läuft, ja, da sind Kunden schon begeistert bei einem halbfertigen Produkt. Ja? In Deutschland ist die Akzeptanz einer Beta-Version oder eines Testproduktes, sage ich mal, nahe dem Nullpunkt. Ja? Das fand ich immer ganz faszinierend, wie unterschiedlich wir da ticken, ja, in verschiedenen Ländern.
Ja, das ist leider ein Problem von Deutschland und das ist dann auch nochmal leider etwas ein Problem in der Branche, weil, und da möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber natürlich der ganze HR-Sektor, auch per se, weil wir sprechen dann ja auch über personenbezogene Daten und Co., natürlich schon mal ein bisschen vorsichtiger ist. Und wir ja auch wissen, da ist der Innovationsgrad noch nicht so da. Ich habe vergangene Woche eine kurze Keynote gehalten zum Thema und war ganz erschrocken in der Vorabrecherche. Es war eine Umfrage, die mal vor 2 Jahren gemacht worden ist, wo, lass mich lügen, knapp über 50% sagen, wir sehen extreme Chancen hinsichtlich Digitalisierung in der HR, aber über 25% sagten, ich bin momentan super unzufrieden mit der Digitalisierung im HR. Also irgendwie widerspricht sich da so ein bisschen das Land so ein bisschen, indem man sagt, wir müssten an sich viel mehr machen, aber irgendwie machen wir es nicht.
Das finde ich kein Widerspruch. Also das, im Sinne von, du weißt, es muss viel mehr digitalisiert werden, Haken dran, ja, aber du bist unzufrieden mit deiner aktuellen sozusagen Infrastruktur und den Lösungen dazu. Also ich glaube, das hätte mich überhaupt nicht gewundert.
Ja, mich hat's nur gewundert, weil wir können's ja ändern. Ja, also es sind ja die Personen, die das dann sagen. Also wenn ich dann als CHRO sage, ne, ich bin unzufrieden und ich möchte das ändern, ja, dann muss ich halt vielleicht mal sehen, dass ich, und das ist so ein Ratschlag, den ich da ja auch Unternehmern gebe und CHROs gebe. Ich sag, seid doch mal ein bisschen mutig. Sucht euch doch mal eine kleine motivierte Einheit aus vielleicht, die schon weiß, die offen ist für Innovationen. Fangt da mit meinetwegen einem kleineren Schwesterunternehmen, Tochterunternehmen, kleinere Einheit an und testet einfach mal, weil ich merke in der Kommunikation mit CHROs und Co.s, und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, die wollen schon durchaus, also ne, die wollen schon was verändern. Manchmal fehlt denen so ein bisschen auch den Rückhalt, ein Gefühl von der Geschäftsleitung, habe ich manchmal das Gefühl, so dass dann immer noch HR als Cost-Center gesehen wird. Und ich sage immer, HR sollte an sich Profit-Center sein, nicht Cost-Center. Aber ich gebe dir da recht, ich bin ja auch recht häufig in den USA unterwegs. Aber übrigens ist es nicht nur in den USA so, diese Freudigkeit, eher mal was auszuprobieren. Ich sehe es auch in Benelux-Staaten so, ich sehe es auch in Skandinavien so, ich sehe es auch in UK so. Es ist so ein bisschen vielleicht auch die deutsche Mentalität leider so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und was schade ist, weil natürlich viele tolle HR-Tech-Startups da draußen sind, die dazu helfen könnten, diese Zufriedenheit, diese 25% totale Unzufriedenheit ein bisschen zu verringern. Aber manchmal fehlt da so ein bisschen der Mut zum Ausprobieren.
Okay, jetzt wie kriege ich meinen HR-Tech-Startup weiter auf die Straße? Mal zurück.
Ja, genau. Weil wir haben jetzt gerade schon gehört, wir wollen den Zielgruppe verstehen, wir wollen das Gründerteam aufbauen, wir haben jetzt ein erstes MVP und als viertes, und das geht so ein bisschen wieder zum Punkt 1 zurück, jetzt habe ich schon mal ein bisschen was. Jetzt kann ich ja auch ein bisschen was zeigen schon. Und da ist mein Top-Tipp tatsächlich in der Szene Netzwerken. Also baut Beziehungen auf da draußen, sei es online, sei es offline. Es gibt ja unterschiedlichste HR-Communities, es gibt Branchenveranstaltungen, es gibt Messen, es gibt gefühlt jede Woche, jede zweite Woche eine Veranstaltung da, Klammer auf, achtet auf, wo ihr eure Zeit einsetzt, Klammer zu, weil man kann sich sonst auch verlieren, weil zu viel, ich sag mal, Netzwerken ohne Return of Invest. Aber gerade wenn man was zeigen kann, ist es aus meiner Sicht eben essentiell, dort auch in dieser Szene sichtbar zu sein, insbesondere eben, weil der Markt da ein bisschen vorsichtig ist. Wie gesagt, HR-Tech, HR ist jetzt nicht so, dass man jetzt einmal beim Kunden anruft und dann sagt er, ja, super, ich habe da mein Leben lang drauf gewartet. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern da muss ich auch ein bisschen Reichweite, ein bisschen Sichtbarkeit nach außen haben. Und wenn man dann auch ein erstes Produkt hat, auch wenn es ein MVP ist, rausgehen, Kontakte knüpfen und netzwerken. Manchmal wie gesagt, lerne ich da Gründer, Gründerinnen kennen, die nicht so nach außen gehen wollen, die sehr, sehr wenig netzwerken. Das ist teilweise echt schade, weil dann schaut man sich die Lösung an und denkt mir, hey, da müsst ihr doch von erzählen. Das muss doch raus. Mhm. Ja. Das geht ja dann auch schon Richtung Marketing ein bisschen. Aber ich glaube, Netzwerken ist da essentiell.
Mhm. Ja, es ist ja auch schon, also eigentlich der fließende Übergang dann auch sozusagen in den Vertrieb rein. Dass du sozusagen, na, du musst deine potenziellen Kunden kennenlernen.
Ja, ja, und wenn ich sie dann habe, und da sind wir im Grunde bei Punkt 5 von meinen 7 Tipps, wäre wirklich, da sind wir so ein bisschen wieder auch beim Start, was ist der Kundennutzen? Also stellen wir uns vor, jetzt haben wir diese erste Lösung und wir iterieren immer, also wir ändern das Produkt immer oder passen es immer an. Und da sollten wir echt auch immer darauf achten, dass wir wirklich diesen Kundennutzen klar im Vordergrund stellen von dem Produkt, was wir anbieten wollen. Also was für Mehrwert schafft es? Was für Zeit spart es? Was für Geld spart es? Wie werden Arbeitsprozesse verbessert, digitalisiert? Was heißt es, wenn diese Arbeitsprozesse verbessert, digitalisiert sind? Wie spare ich damit Zeit und Geld? Weil effektiv ist es so, gerade wenn man natürlich größere Unternehmen angeht, aber das gilt im Grunde auch für kleinere, wird sich jeder, der eure Lösung potenziell einkaufen will, fragen, naja, was ist denn mein Return of Invest? Und da erlebe ich manchmal, dass man sagt, naja, ihr spart 15% eurer Zeit bei Thema ABC. Das ist schon mal gut, wenn man das weiß und wenn man das auch darstellen kann. Ich glaube, noch besser wäre, wenn man das dann sagen kann, hey, übrigens, naja, was zahlt denn ihr für ABC? Ja, es kostet uns 50.000 im Jahr. Naja, wenn ihr 20% spart, dann habt ihr das gespart, die 10.000 Euro gespart und guck mal, unsere Lösung kostet nur 5.000 im Jahr. Also das heißt, ihr spart jedes Jahr auf jeden Fall Geld. Also da wirklich zum konkreten Mehrwert darstellen und klar kommunizieren in dieser Vermarktungsstrategie und wirklich da auch versuchen, was an sich Standard ist, aber was manchmal eben nicht stattfindet, den Kunden wirklich im Mittelpunkt zu stellen.
Okay, jetzt habe ich das gemacht und sozusagen habe mein Produkt im Prinzip am Kunden ausgerichtet und geschärft, sage ich mal. Ja. Mhm. Ja. Jetzt muss es laufen, oder?
Jetzt muss es laufen. Ja. Und im besten Falle läuft es jetzt. Und im besten Falle will ich es jetzt größer machen. Und da kommen wir zu deinem Punkt, was du gerade schon gefragt hast. Ne, wie geht es denn jetzt dann hinsichtlich Finanzierung weiter oder Skalierung weiter? Und das wäre dann auch mein 6. Punkt von 7. Das ganze Thema Finanzierung wirklich strategisch angehen. Also sich im GründerInnen-Team wirklich überlegen, was brauche ich für eine Art von Finanzierung? Und wenn ich denn entscheide, dass ich Fremdkapital brauche, dass ich InvestorInnen dazu holen möchte, da wirklich überlegen, wen möchte ich dazu holen, in welchem Status möchte ich wann haben und sich auch über die Konsequenzen im Klaren sein, die das denn heißt. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einen Business Angel dazu hole, der hat bestimmte Erwartungen, bringt einen bestimmten Knowledge mit und so weiter, ob ich ein Venture Capital gebe, dazu hole, ob ich Crowdfunding mache, ob ich eine Debt-Finanzierung mache, wenn ich vielleicht schon ein bisschen länger am Markt bin und ich kann auch zu einer Bank gehen und kann Finanzierung haben. Es gibt viele Förderungen und alle Strategien oder alle Bereiche haben bestimmte Vor- und Nachteile. Ich glaube, was da einfach wichtig ist, sich im Klaren sein, was das bedeutet. Da auch, weil das erlebe ich auch, manchmal, nicht mehr so häufig, aber manchmal zu wissen, jetzt um 0,5% mehr oder weniger danach noch am Unternehmen zu halten, wird im Zweifel nicht den Change machen. Also ich habe wirklich schon teilweise Gründer in den Teams gesehen, von Bekannten, befreundeten anderen Investoren und die sagen, na, jetzt haben sie mir abgesagt wegen 0,5% oder sowas, was sie mir abgeben müssten. Wo ich mir dann immer auch sage, naja, am Ende des Tages ist halt 100% von nichts auch nichts. Und man muss da schon wirklich überlegen, wie groß der Kuchen später sein kann und auch sein soll und welchen Weg ich dafür gehe, um diesen Kuchen so groß zu machen. Und man sollte auch eine Finanzierungsform da finden, die zu einem passt. Also zu manchen Leuten passt Bootstrapping wunderbar. Manche Leute gehen wunderbar die klassische Venture Capital Schiene, manche fahren nur mit Business Angel gut. Aber da auch eben überlegen, naja, wo will ich denn mit meinem Produkt hin? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Softwarelösung baue, die ich dann auch international skalieren will und wo ich dann schon auch weiß, das kostet mich Summe X, Kunden zu finden und ich werde vielleicht nicht sofort profitabel werden, dann werde ich irgendwann mal nicht um eine Finanzierungsform herumkommen und braucht da potenziell auch mehr Geld als vielleicht jemand anders, der vielleicht auch sagt, hey, ich will ein Startup gründen und will das einfach nachhaltig machen. Ja, auch das gibt's ja. Es muss ja nicht immer alles verkauft werden, sondern man kann ja auch ein Unternehmen gründen und einfach erfolgreich sein damit und profitabel sein. Und jeder erfreut sich seines Lebens. Auch das geht ja. Und da freut sich vielleicht dann auch ein Business Angel, der jedes Jahr ein paar Dividenden bekommt, ausgezahlt von den Gewinnen. Das wird den VC, den klassischen VC, weniger interessieren, sondern der will einfach Skalierung, um dann später zu exiten. Also da wirklich sich auch Zeit zu nehmen, weil ähnlich wie beim Gründerteam ist es natürlich wie so eine Ehe, einen Gesellschafter da reinzuholen oder einen Investor, Investorin, die dann Gesellschafter werden. Und wie in einer Ehe sollte man vielleicht auch ein bisschen sich überlegen, ist es die richtige Person, weil also es ist fast teilweise leichter, sich scheiden zu lassen, als sich vom Gesellschafter zu trennen, wenn er einmal an Bord ist oder sie. Also da wirklich zu überlegen und dann auch zu überlegen, je nach Zielgruppe brauche ich eben auch andere Materialien. Ja, also auch da, wenn ich jetzt vor einem internationalen Venture Capitalist aus den USA pitche, dann hat der eine andere Erwartungshaltung und auch achtet der auf andere Dinge, als wenn ich vielleicht Friends, Family frage und einen Business Angel frage, den ich vielleicht gut kenne. Der achtet dann auf andere Themen. Und es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, in welchem Status bin ich. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, die ersten kleinen Umsätze habe, ist es ja auch noch was anderes, als wenn ich dann Wachstumskapital einsammle, wenn ich schon größer bin. Also da wirklich als Tipp soliden Plan machen.
Du hast vorhin auch Crowdfunding genannt. Kennst du irgendein erfolgreiches Crowdfunding in der HR-Tech-Szene?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So ad hoc fällt mir da nicht so was ein. Ich weiß, wir haben eine Beteiligung, die hatten mal angefangen, glaube ich, mit Crowdfunding, haben sich dann aber irgendwie dagegen entschieden. Aber so ad hoc habe ich keinen im Kopf. Ich weiß nicht, kennst du eine?
Nee, deshalb habe ich auch gerade überlegt, dass du das gesagt hast. Da klickerte es so bei mir, wo ich dachte, ja, das ist eher was aus meiner Sicht für Konsumer oder Endprodukte oder ja. Wo ich weil das Coole an Crowdfunding ist ja, dass ich schon die ersten Kunden einsammle. Ja? Ja. Dass ich wirklich das Marketing, das Crowdfunding schon nutzen kann und danach eigentlich eine Customer Base habe, ja, die ich anders nie hätte, wenn ich zur Bank gegangen wäre oder zu einem Investor. Ja? Mhm. Das ist ja das Charmante. Und deshalb habe ich dann überlegt, nee, das passt irgendwie für die HR-Branche für mich jetzt im ersten Schritt nicht. Also wenn ich die Core HR Tech nehme, ja. Ich habe dann überlegt, so für Hey Nanny oder sowas, also weißt du, so die auch so einen privaten Need haben, da hätte ich mir vorstellen können, hätte das super gepasst, ja. Weil einfach, ja, die Dienstleistung, das Produkt Leute begeistert, ja, der auch sozusagen Pain Points von Leuten löst, ja. Und da kann ich mir super vorstellen, dass man dann auch bereit ist, da über Crowdfunding das mitzustützen und so voranzutreiben.
Mhm. Ja, da hast du recht. So gerade so B2B2C-Lösungen kann ich mir da gut vorstellen, wie Hennani zum Beispiel. Wobei, das gesagt, vielleicht kommt mal eins auf die Idee, weil ich glaube schon, dass HR insofern gar nicht, also aus B2B-Sicht dann, und meistens hast du ja recht, ist ja Crowdfunding fast ausschließlich B2C-Produkte, ne, damit man dann auch schon mal potenzielle Kunden gewinnt oder dann ja teilweise das Produkt schon mal in der ersten Phase bekommt und so weiter. Ich glaube, ein so unfair Advantage hat HR allerdings, dass das schon sehr, ich glaube, ein bisschen nahbarer ist als andere Themen. Also wenn ich mir so Deep Tech oder Biotech oder so vorstelle, da kann jetzt vielleicht Otto Normalbürger in nicht unbedingt was mit anfangen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte jetzt Plattformvermittlung von Pflegekräften, die wir auch haben. Ich glaube, das ist dann so ein breites Thema in der Gesellschaft zum Beispiel schon, dass man schon denkt, ah ja, okay, da ist schon Need. Ja? Während Covid standen wir da auf die Balkone und haben geklatscht. Das möchte ich vielleicht schon unterstützen. Also vielleicht tatsächlich bietet es auch mal eine Chance für den einen oder anderen Zuhörer da draußen, die was machen möchte, das vielleicht mal zu probieren, weil wie gesagt, für manche Themen, die vielleicht so nahbar sind, könnte das vielleicht auch ganz gut klappen.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich, drüber nachzudenken. Ne? Oder vielleicht auch, wie man so sein Marketing dahin auch abstimmen kann als Gründerin oder als Gründer. Ne?
Also ja, und es gibt ja auch B2B2C, aber es gibt ja auch natürlich so Twitter-Lösungen, die auch durchaus dann B2C ansprechen sollen. Da kenne ich auch einige. Also wir haben zum Beispiel eine Beteiligung an einer Lernplattform im Bereich Pflege, und das wird dann vertrieben sowohl B2B-seitig, dann zum Beispiel an die Schulen, an die Pflegeschulen, aber die bieten dann auch entsprechenden Content an für die PflegeschülerInnen. Und das ist dann eine App, also die kann man dann einfach runterladen, und die nutzen dann die normalen PflegerInnen so in ihrem Alltag zum Beispiel. Und das ist dann ja auch wiederum ein B2C-Thema, wo man auch jetzt hätte sagen können, ich mache das vielleicht per Crowdfunding und spreche dann gezielt so die Pflegebereich an und stelle dann zum Beispiel diese App in der ersten Nutzung dann als Return sozusagen schon mal zur Verfügung. Aber es gibt selten tatsächlich ja im HR-Tech-Bereich.
So, jetzt habe ich mitgezählt. 6 Hacks haben wir schon. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen kleinen Zeit-Hack sozusagen zwischendrin gestreut. Aber was ist jetzt dein 7.
Ja, und der 7. ist einer meiner Lieblings-Hacks in der Startup-Welt allgemein, nicht nur für HR-Tech-Startups. Und das ist im Grunde agil und flexibel bleiben. Ich habe es gerade schon so kurz angedeutet, also das ganze Thema Pivoten, also die eine Änderung der Ausrichtung, Geschäftsmodell, Inhalte, Name, potenziell Logo, Optik, gehört fast, hätte fast gesagt, zum guten Ton eines Startups dazu. Und ich kenne sehr, sehr viele, die immer mal wieder was geändert haben, anderen Namen, andere Ausrichtung. Und das kommt einfach darauf, beobachtet, was der Markt braucht und in welche Richtung der Markt auch geht, und nutzt dann die Chance, die ihr habt, und auch den Vorteil, den ihr habt, Klammer auf, dass man als Startup ja doch meistens recht klein ist, schnell Sachen umsetzen kann, jetzt nicht riesen 1 Million Meetings braucht, um Dinge zu ändern. Also das, was euch auch auszeichnet gegenüber dann größeren Konzernen, also diese Schnelligkeit, Flexibilität, Agilität, nutzt die, um einfach auf die Marktbedingungen zu reagieren. Also wenn ihr feststellt, oh, jetzt ist gerade das ganze Thema Performance, Optimierung, Kosten sparen, ja, wo jetzt gerade alle drauf achten, und ihr habt vorher sowieso schon eine Analytics-Software gehabt und habt vielleicht vorher das aber so vom Marketing her so gemacht wie vielleicht ein bisschen softer, also wie kann man vielleicht Dinge optimieren und so weiter, kann das schon helfen, wenn man einfach nur ein anderes Branding nutzt, und dann ist es vielleicht nicht mehr optimieren und wie mache ich es schöner oder besser, sondern wie spare ich Geld als Unternehmen. Das kann vielleicht die gleiche Lösung, die gleiche Software sein, aber das Branding ist eben ein bisschen anderes. Also da auch mal schauen und am Markt beobachten, was sind die Trends, wohin entwickelt sich das, welches Wording oder welche Aussagen im Marketing und im Sales kommen auch wie gut an, und was sagen die Kunden auch, also da auch wiederum immer in Kontakt sein mit den Kunden und das Produkt stetig anpassen und verbessern. Das ist so der Hauptvorteil, wie gesagt, für euch als Startup, dass ihr eben schnell agieren könnt. Und wie oft ich das erlebt habe, dass man irgendwie montags Kundenfeedback hatte oder mehrere Kundenfeedbacks hatte, hat sich dann Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, das müssen wir an sich ändern. Und dann war es Dienstag online so ungefähr. Das habe ich oft erlebt, und das ist natürlich einer der Riesenvorteile. Aber eben da auch diese Agilität zu halten und zu leben, ist da ganz wichtig. Also es bringt nichts, wenn man eine super Idee hat, die niemand kauft, weil letzten Endes, wenn man eine super Idee hat, dann will man ja auch das in die Nutzung bringen. Und deswegen hört darauf, was der Markt sagt, was die Kunden, die Kundinnen sagen, und bleibt dann agil und passt auf, dass ihr eben auf diese Veränderungen auch schneller reagieren könnt am Markt. Mhm.
Wenn du so dich umguckst oder zurückguckst, so, du begleitest ja die HR-Szene jetzt ja auch schon länger. Wer ist so dein HR-Startup-Hero, wo du sagen würdest, Mensch, echt, fand ich total beeindruckend, fand ich gut, fand ich stringent, haben so toll gemacht. Wer fällt dir da ein?
Ich will jetzt nicht zu viel.
Die, an denen du beteiligt bist, sind ausgenommen. Die dürfen jetzt nicht fallen. Ja? Der Markt ist ja groß genug, und es gibt ja auch, die sind ja sozusagen noch kleiner oder jünger. Ja,
ja. Also ich, Also ich sag mal so, was natürlich extrem ein Push für die HR-Tech-Branche ist, ist Personio.
Ja, klar.
Was natürlich einfach auch eine Stahlkraft ist. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt bei einer 6 Milliarden oder 6,5 oder 7 Milliarden Bewertung mittlerweile. Und das pusht natürlich auch den ganzen Markt. Ja, das muss man so sagen, weil es eben auch zeigt, ich meine, es ist einer, glaube ich, der am höchsten bewertesten B2B-Startups in Deutschland, was wir haben, oder in Europa sogar. Ja. Und das hat natürlich eine super Stahlkraft auch, nach außen zu sagen, hey, auch für Investoren, von denen es leider viel zu wenig gibt im Bereich HR-Tech in Deutschland. Also da wird in anderen Ländern viel, viel mehr investiert. Gerade wenn man Frankreich sich zum Beispiel anschaut, ich habe letztens gesehen, ich glaube, es ist 4- oder 5-fache im Jahr wird dort investiert als in Deutschland, ja, bei einer ähnlichen Größe jetzt des Landes oder von den Einwohnern her. Also HR-Tech ist immer noch so underinvested und da macht Personio insofern einen guten Job, dass sie wirklich nach außen zeigen, hey, du kannst mit HR-Tech eben nicht nur Lösungen bauen, die nett sind, sondern die wirklich auch von der Valuation her für internationale Investoren richtig, richtig interessant sind.
Klar, also der Hanno Renner und Team haben da echt ja, klar, ich habe mich fast jetzt gerade geärgert, dass ich das nicht ausgeschlossen habe. Gut, jetzt hast du noch einen Schuss frei, ja, weil das war zu naheliegend, ja.
Zu naheliegend. Na du, es ist ganz interessant, weil ich müsste jetzt echt überlegen, also ich finde zum Beispiel auch gut, und das ist gar nicht als Konkurrenz zu uns zu sehen, das ist auch nicht ein einzelnes Startup, aber ich finde zum Beispiel, es gibt den HR Business Angel Club vom Stefan Menden und von Jens Bender zum Beispiel, die auch viel für die HR-Tech-Branche machen, also wo es ja einen Verbund gibt von verschiedensten Gründer, Gründerinnen aus der Szene, nicht nur HR, aber die da auch einen Push geben. Wir tauschen uns da auch aus zu verschiedenen Targets, was ich auch gut finde. Also ich finde allgemein, ich hätte dich jetzt auch nennen können, was du für die HR-Branche machst, habe ich jetzt auch absichtlich nicht gemacht, nicht, dass wir die Zuhörer jetzt denken, jetzt beweihräuchern die beiden sich andauernd selber.
Aber ich fand das einfach spannend, also interessant, dass du, ja, Jens Bender übrigens wird jetzt bei HM bei uns die Startup- und Venture-Capital-Szene auch noch ein bisschen inhaltlich beleuchten, sozusagen von der Redakteursseite. Also, fand ich auch spannend oder finde ich total spannend, freue ich mich sehr drüber, weil ich das lange auch irgendwie machen wollte und dann kamen wir da zusammen. Also könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe während unseres Podcasts mir auch so die Frage gestellt, wen kennst du, wo du sagen wirst, Mensch, die haben das echt total toll gemacht. Also fallen mir so zwei Firmen noch ein, die mich lange schon begleitet. Also ich fand zum Beispiel First Bird, ja, also der Armin Wahl und der Matthias Wolf. Ja. Also vom ersten Messeauftritt, den die hatten, waren die einfach super fokussiert und echt smart und hintendran her. Und also das hat mich total beeindruckt, ja, schon in der Anfangsphase. Da hat man richtig gesehen, da ist ein anderer Drive hinter als bei vielen anderen Startups. Ja. Und dann war ich auch nicht überrascht, als die an Randency irgendwann verkauft haben, weil erstmal natürlich riesig gewachsen sind. Das fand ich echt cool. Oder so ein anderes, einer meiner allerersten Kunden war HR4U.
Ja,
die Reke Meyers und der Konrad Schlebusch und dann und das dann auch über so Jahre zu begleiten, da irgendwo hinterm Deich in Timmel so ein HR-IT-Campus aufgebaut und so, echt tolle Sachen gemacht und jetzt auch nicht verkauft, sondern an die nächste Generation sozusagen intern entwickelter Geschäftsführer weitergegeben, finde ich auch toll, ja? Also weil du ja auch sagtest, wo will ich hin, ja, will ich einen Exit oder ist es nicht vielleicht sogar viel cooler, ein tolles Unternehmen aufgebaut zu haben, was man auch weiter begleitet, dann halt in einem, ja, wie die Reke Meyers aus dem Wohnmobil heraus, ja.
Ja, es geht, ne, und da dann aber wieder Augen auf bei der InvestorInnenwahl, ne, weil das klappt natürlich dann nicht mit allen potenziellen.
Ja, Ben, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, beziehungsweise mich inspiriert, mich mit dir austauschen zu dürfen. Schön, dass du dabei warst.
Ja, lieben Dank, lieber Alexander. Hat mich auch super gefreut.
Dann, wenn ihr die Hacks nochmal nachlesen wollt, einfach auf hm.de gehen. Da haben wir die einzelnen Hacks nochmal für euch zusammengefasst. Und ja, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
Glück auf! Thank you.